Hallo, herzlich willkommen in unserem Berliner Studio. Begrüßt Sie Ralf Müller-Schmidt. Hacking for Good, das ist heute unser Thema. Das kann man nicht so richtig übersetzen. Für das gute Hacken. Das wird im Folgenden dann deutlicher werden, was damit gemeint ist. Wir wollen nämlich darüber sprechen, wie das Internet die Transparenz von Institutionen, von Organisationen und Wirtschaft verändert. Das haben wir uns Gäste eingeladen, die ich Ihnen gleich mal vorstellen möchte. Tina Klopp ist Redakteurin für Digitales bei Zeit Online. Hallo Tina.
Hallo.
Daneben sitzt Daniel Schmidt von Wikileaks. Was Wikileaks macht, Daniel, darüber werden wir gleich sprechen. Auch dir erstmal herzlich
Guten
willkommen.
Morgen.
Ja, und in Hamburg im NDR-Studio zugeschaltet ist Professor Hans-Joachim Kleinstäuber. Er ist Politik- und Medienwissenschaftler. Professor Kleinstäuber, herzlich willkommen auch Ihnen nach Hamburg.
Einen schönen guten Morgen der Runde.
Fangen wir doch mit der Dame an. Tina, was machst du bei Zeit Online?
Ja, wir kümmern uns um alles, was so rund ums Internet passiert, was neue Digitaltechnik betrifft, was Computerspiele betrifft. Und uns interessiert immer vor allen Dingen die Frage, welche gesellschaftlichen, politischen Konsequenzen dann die neuen Entwicklungen haben.
Daniel Schmidt, das macht ihr bei Wikileaks auch irgendwie, sage ich, aber dann doch schon etwas praxisbezogener. Was ist deine Aufgabe?
Ja, also Wikileaks selbst ist eine Plattform, auf der Dokumente veröffentlicht werden können, die im öffentlichen Interesse sind, aber nicht bisher veröffentlicht waren. Uns kann man diese Dokumente anonym zuspielen und ich bin eben einer der beiden Sprecher dieses Projekts. Ich bin ein Journalist, der da involviert ist und das ist so in etwa das Themenfeld, in dem ich mich da bewege.
Ja, ich habe erst gar nicht geglaubt, als es hieß, da kommt jemand von Wikileaks, weil ihr im Ruf steht, dass es euch eigentlich nicht geben darf, weil alle anonym bleiben wollen, die bei diesem Projekt arbeiten. Aber zwei gibt es
Ja.
offensichtlich, die das nicht müssen.
Ja, also man braucht ja als jede Organisation immer jemanden, der auch natürlich in der Öffentlichkeit steht und eben solche Termine wie hier wahrnimmt. Das gibt's bei uns auch schon von Anfang an. Das hat auch für alle anderen Beteiligten weniger damit was zu tun, dass sie privat bleiben wollen oder anonym bleiben wollen, sondern das ist einfach eine der Anforderungen aufgrund der Arbeit, die wir so machen.
Ob das nun unbedingt ein gutes Beispiel für Unternehmenstransparenz ist, eurerseits, darüber werden wir
Natürlich.
dann gleich sprechen. Aber zunächst die Frage nach Hamburg. Professor Kleinstäuber, Sie haben, glaube ich, als Politikwissenschaftler Ihre wissenschaftliche Arbeit begonnen. Wie sind Sie zu Medien gekommen?
Naja, ich bin von Berlin, wo ich meine Ausbildungszeit verbracht habe, Assistent und so weiter. Bin ich nach Hamburg gekommen und Hamburg ist eine große Medienstadt gewesen mit dem NDR, mit der dpa, mit den großen Zeitschriften, mit dem Spiegel. Und da war eine große Nachfrage an der Universität und da habe ich mich schon vor 30 Jahren darauf spezialisiert. Da bin ich heute noch unterwegs.
Das war damals aber noch eine ganz andere Landschaft, wenn man von Medien gesprochen hat, ne?
Aber selbstverständlich, das Internet gab es nicht, die Zeitungen waren hochprofitabel, das Fernsehen begrenzte sich auf drei Kanäle. Aber das ist ja interessant, diese Veränderungen auch zu verfolgen.
Ich frage mal die Tina Klopp jetzt zunächst, weil ich von dir, Tina, auf Zeit Online einen Aufsatz gelesen habe, der so einigermaßen gut in unser heutiges Thema, also wie hat das Internet unsere Vorstellung von Transparenz, was wir von Unternehmen, was wir von Institutionen erwarten an öffentlicher Information verändert? Da hast du einen ganz interessanten Aufsatz darüber geschrieben, dass es in Deutschland so eine ganz eigenartige Doppelmoral im Hinblick auf Veröffentlichung von Daten gibt. Auf der einen Seite finden wir es offensichtlich ganz schlimm, wenn von Google die Autos durch die Straßen fahren und für Google Street View Häuser fotografieren. Andererseits gehen wir nackt in die Sauna, ohne weiteres. Jeff Jarvis, der US-Internetaktivist, zitiert das immer besonders genüsslich, wenn er die deutsche Situation charakterisieren will. Haben wir zu Transparenz ein komisches Verhältnis in Deutschland?
Also die These ist nicht von mir, sondern die ist von Jeff Jarvis, der darauf hinweist, dass kulturelle Unterschiede das prägen, was man wichtig findet, was man privat halten möchte und was man transparent macht. Darum geht es eigentlich auch nur, um zu sagen, das ist auch veränderbar und darüber muss man diskutieren.
Das ist ja genau das, was ihr euch bei Wikileaks auch zum Ziel gesetzt habt. Also im Grunde die Grenze des Öffentlichen, dessen, was transparent, was publik gemacht hat, im Hinblick auf Unternehmen und auf Organisationen weiter, na, sagen wir mal, auf Veröffentlichung zu verschieben, wo diese Unternehmen vielleicht selber gar kein Interesse daran haben oder das versuchen zu verhindern. Vielleicht kannst du mal ein Beispiel geben, Daniel, aus der Arbeit von Wikileaks, dass die Hörerinnen und Hörer sich das ein bisschen besser vorstellen können, wie das aussieht, was da bei euch passiert.
Also es gibt viele, viele Tausende von Beispielen, Zehntausende von Beispielen, dass der Hauptaspekt eigentlich ist, dass die Transparenz, die bei uns geschaffen wird, ja gar nicht von uns direkt getrieben wird, sondern wir sind gesteuert über Quellen, das heißt über Menschen in der Gesellschaft, die zu bestimmten Themen Informationen oder Dokumente haben und eben der Meinung sind, dass dies ein Zustand ist oder ein Umstand, der besser beleuchtet werden muss. Das heißt, das ist auch sowas wie ein Barometer aus der Gesellschaft, welche Themen denn von der Gesellschaft wahrgenommen mehr Transparenz brauchen. Und das kann dann von Dokumenten gehen, die zum Beispiel von Menschenrechtskommissionen erstellt wurden, die nicht so einfach wie in Kenia hatten wir das dort publiziert werden können, bis eben zu Dokumenten, die eigentlich eher in ein so in das staatliche Umfeld fallen, die vollkommen normal publiziert werden könnten, wo aber der Staat aus taktischen Gründen zum Beispiel sich überlegt hat, diese Daten nicht öffentlich zu machen.
Also mit Jeff Jarvis zu sprechen, mehr Sauna für den Staat.
Ich glaube, das ist nicht weiterführt, diese Jeff Jarvis-Debatte, weil da geht es ja eher so um individuellen Datenschutz. Ich glaube, hier geht es wirklich darum, politisch relevante Kommunikation transparent zu machen. Und da gibt es eigentlich auch gar nicht so die Frage, das ist was völlig anderes, als wenn man jetzt in die Sauna geht oder als wenn meine Daten veröffentlicht werden.
Herr Kleinschreiber-Stinter, schließen Sie Frau Klopp an, dass das was ganz anderes ist, wie wir Transparenzanforderungen an Unternehmen stellen und uns gleichzeitig als Privatpersonen über das, was wir von uns öffentlich machen wollen, verständigen?
Ich finde die These der Doppelmoral sehr gut, aber ich würde sie doch ganz anders aufhängen. Wir sprechen hier über den öffentlichen Raum und nicht die Sauna. Da kann jeder zeigen, was er will. In Deutschland haben wir folgende Situation. Wir reden sehr viel über Öffentlichkeit. Wir haben den berühmtesten Öffentlichkeitstheoretiker der Welt, Jürgen Habermas, im Lande. Und in der Praxis, gerade im politischen Betrieb, wird Öffentlichkeit ganz klein geschrieben. Deutschland gehört zu den wenigen Ländern, wo zum Beispiel die Ausschüsse des Deutschen Bundestages nicht öffentlich arbeiten. Mhm. Wir sind eines der Länder, die ganz spät Freedom of Information, also ein Informationsfreiheitsgesetz, verabschiedet haben und das auch noch sehr restriktiv. Es ließen sich viele andere Beispiele finden, die unterstreichen, dass wir einerseits Öffentlichkeit beschwören, andererseits im täglichen politischen Leben das Gegenteil praktizieren. Insofern Doppelmoral.
Können Sie ein Beispiel dafür geben, wo dieses Nicht-Funktionieren der öffentlichen Instanzen, des veröffentlichen politischer Prozesse denn auch tatsächlich mal augenfällig geworden ist?
Wir sind ständig damit konfrontiert. Nehmen Sie den Afghanistan-Einsatz mit der Katastrophe in Kunduz, wo wir bis heute, wenn WikiLeaks nicht das publik gemacht hätte, nicht wüssten, was die Militärs dazu geschrieben haben. Das heißt, alle reden darüber, der Verteidigungsminister bezieht sich darauf, aber wir wissen nicht mal, was in diesen Dokumenten steht. So geht das in einer Demokratie natürlich nicht.
Hat das mit einer Kultur in Deutschland zu tun, die, frage ich jetzt mal den Politikwissenschaftler, weit hineinreicht in unser Staatsverständnis, dass der Staat immer das ist, was dem Individuum auch von der Wertigkeit übergeordnet ist und deswegen ganz andere Ansprüche auf Geheimhaltung stellen darf?
Absolut richtig. Wir haben ja eine obrigkeitsstaatliche, eine preußische Tradition in Deutschland. Da galt der Staat immer als übermächtige Kraft, die auch die Sicherheit des Einzelnen schützt und die Rechte der Bürger, die wurden dabei gering gerechnet und das Ergebnis haben wir bis heute zu verspüren.
Aber wir haben immerhin das Bundesverfassungsgericht und einen sehr gut funktionierenden unabhängigen Journalismus. Also die gehen diesen Dingen doch nach. Ich meine, es waren ja jetzt nicht nur WikiLeaks, bei allem Respekt, die in der sogenannten Kunduz-Affäre Licht ins Dunkel gebracht haben.
Naja, also Frau Klopp hat ja auf kulturelle Differenz hingewiesen. Wissen Sie, das Recht des Bürgers in Verwaltungshandeln Einsicht zu nehmen, das gibt es seit 1766 in Schweden und 1966 in den USA. Und bei uns ist es wenige Jahre alt und wird nach wie vor sehr restriktiv gehandhabt. Also ich denke, da gibt es tatsächlich Unterschiede und wir Deutschen müssen erst lernen, dass wir als Staatsbürger auch Rechte gegenüber dem Staat haben, den wir finanzieren, dessen Personal wir ja wählen und besetzen. Und da müssen wir ein ganz neues Selbstvertrauen entwickeln.
Daniel, seht ihr euch so bei WikiLeaks tatsächlich als so als Arbeiter an einer verfassungsrechtlichen Leerstelle, so gewissermaßen? Herr Kleinschreiber hat es ja jetzt sehr hochgehängt.
Naja, wir versuchen ja etwas sehr Grundlegendes dort zu machen und das ist eben die Bereitstellung dieser Informationen. Gerade was diese Afghanistan-Frage betrifft, ist das ein gutes Beispiel.
Kann man vielleicht nochmal rekapitulieren, was ihr da gemacht habt, damit wir da alle Bescheid wissen.
Also wir haben für die Afghanistan-Situation eben zu diesem zu diesem Incident in Kundus den entsprechenden Feldjäger-Bericht publiziert.
Der eigentlich Geheimsache
war, ja, das kann
man dazu sagen.
Ja, der hat der verschiedene Klassifizierungen.
Außer bei euch.
Ja, ja, das sind verschiedenste Teile, die diesen ganzen Bericht ausmachen. Mhm. Das sind quasi sowas wie Protokolle mit Meldungen, die zu diesem Zeitpunkt rausgegeben wurden. Da sind Einschätzungen auch rechtlicher Natur mit drinne und so weiter. Also verschiedene Sammlungen von verschiedenen Dokumenten, die eben diesen Bericht ausmachen. So, und diese Sammlung von Dokumenten lag, als wir das publiziert haben, auch einigen Zeitungen hier in Deutschland vor. Und natürlich haben diese Zeitungen sich ja auch mit diesem Thema dann beschäftigt. Das Problem ist allerdings, dass, und das ist das, wo wir uns eben dann ein bisschen unterscheiden in der Arbeit, die wir machen, dass die meisten Medien diese Informationen ja nicht teilen. Das heißt, irgendjemand hat eine Geheimsache gehabt, in diesem Fall diesen Feldjägerbericht, hat den an verschiedene Journalisten gegeben und die Journalisten machen eine weitere Geheimsache draus, indem sie es halt eben für sich behalten. Das ist ein Problem.
Das verstehe ich nicht, das musst du erklären.
Naja, jeder klassische Journalist bekommt ein Dokument von einer Quelle zugespielt und muss dann nach marktwirtschaftlichen Kriterien ja dieses Dokument möglichst gut verwerten. In dem Sinne, dass er eine exklusive Story drüber schreibt. Aber das bedeutet nicht, dass ein solches Dokument eben den möglichst großen Einfluss nimmt, indem es publiziert wird und allen Medien zur Verfügung steht.
Also ich sage da an der Stelle nur mal zwischendrin, das Verhalten mag es geben, halte ich allerdings nicht für allgemeingültig, dass Journalisten so mit ihren Quellen und Informationen umgehen. Zumal nicht, wenn, also ich will jetzt mal nicht auf so eine große Publikation wie die Zeit zu sprechen kommen, aber im öffentlich-rechtlichen Strukturprinzip ist es ja genau so angelegt, dass das, was du jetzt als Exklusivitätsheischerei und wiederum einen guten Deal damit machen, überhaupt nicht vorkommen darf und auch nicht vorkommt.
Das ist aber, also was die Printmedien angeht, ist das überall der Fall.
Okay, dann müsste Tina sich jetzt wehren.
Nee, ich wehre mich nicht unbedingt. Ich habe Verständnis für den individuellen Journalisten, der nämlich diese Quelle hat, der seine Karriere darauf baut, Scoop zu veröffentlichen. Es gibt genügend Zeitungen, die jeden Tag den Scoop der Woche jede Woche den Scoop der Woche prämieren. Ich werde natürlich einen Teufel tun und das jetzt dem Kollegen vom Stern und vom Spiegel auch sofort geben, weil ich bin die Erste, die das hatte und werde das stückchenweise erstmal ausschlachten. Und das ist ein schlechtes System im Ganzen natürlich, weil es gibt ein öffentliches Interesse, aber individuell für mich als Journalisten macht das absolut Sinn, leider.
Darf ich dazu auch etwas sagen?
Gerne.
Also WikiLeaks hat für meine Begriffe auch keine journalistische Funktion. Hier geht es ja darum, dass Dokumente gezielt weitergegeben wurden. Journalisten haben ihren Job, nämlich das einzuordnen, darüber zu berichten. Aber auch eine ARD-Station käme nicht auf die Idee, das Dokument ins Netz zu stellen. WikiLeaks sorgt hier einfach für Transparenz und gibt eben auch dem Bürger die Chance, das Originaldokument anzuschauen, ungefiltert. Ja, und das ist etwas ganz anderes für mich. Es ist aber für einen offenen politischen Betrieb einer Demokratie absolut notwendig.
Ich bin da nicht so sicher, was Ihre Einschätzung angeht. Also ist das nicht etwas naiv, davon auszugehen? Ich meine, wenn wir Daten veröffentlichen, also es gibt ja dieses Stichwort und die Initiative Open Data auch, also einfach offene Daten. Das klingt alles immer erstmal ganz prima, aber Daten müssen interpretiert werden. Und also ich gehe mal von mir aus, ich wäre sicherlich derjenige, den man nach der richtigen Interpretation eines Feldjägerberichts fragen könnte, da würde ich schon eher auf die informierten und in dieser Hinsicht ausgebildeten journalistischen Kollegen vertrauen. Also insofern, wo kommt WikiLeaks da in dieser Stärke ins Spiel, in der Sie das jetzt, finde ich, in ein bisschen zu heiteren Farben schildern?
Naja, es geht ja darum, genau wie Sie sagen, dass die Medien diesen Zugang bekommen müssen zur Information und die Medien wiederum schaffen dann über eine Story, die geschrieben wird und über den Kontext, den sie geben, schaffen sie den Zugang für den Leser. Das heißt, die Wahrnehmung der Massen kann nur erreicht werden, indem ein Medium oder Journalisten sich damit beschäftigen, den Zugang zu einer Information zu ermöglichen. Und wenn der Leser dann diesen Zugang hat, kann er, wenn er denn so möchte, den vollen Report lesen und mehr Detail finden als das, als es in einer normalen Nachrichtenstory wiedergespiegelt werden kann.
Also so eine Art Öffentlichkeitsagentur, könnte man das sagen?
Also ich glaube, was man wirklich sagen muss, man braucht halt auch dann die Journalisten, die sich darum kümmern. Und das war auch jetzt auf der Republika bei den ganzen Open Data Panels tatsächlich der Fall, dass man den Eindruck hat, die Aktivisten stellen schon relativ viel online und wünschen sich natürlich noch viel, viel mehr. Aber sie haben so ein bisschen das Problem, was passiert dann nachher mit den Daten? Gibt es jemand, der das aufgreift? Teilweise sagen die Journalisten, wir haben gar nicht die Zeit, uns das alles anzugucken. Da gab es dann auch den Appell an jetzt vielleicht nicht so etablierte Medien, an Blogger und so weiter. weiter, sich doch mal darum zu kümmern, weil das ein reicher Fundus ist, der teilweise gar nicht richtig genutzt wird. Und vielleicht hat auch WikiLeaks, manchmal wundert sich vielleicht auch manchmal, wir haben hier total tolles, brisantes Material, da müssten sich alle sofort draufstürzen, warum macht das eigentlich keiner?
Also wir müssen ein bisschen unterscheiden, weil das, was wir machen, überhaupt nichts mit Open Data zu tun hat. Mhm. Nur, dass das nicht vermischt wird. Open Data ist ja vom Prinzip was ganz anderes, nämlich, dass Daten, die der Bürger hat, und das sind dann sowas wie die der Staat hat, statistische Daten, die Haushaltsdaten, was wird für was wird Geld ausgegeben, diese ganzen Sachen, dass das geöffnet wird und in einer Art und Weise, dass man eben nicht zum Beispiel PDF-Dokumente, in denen das drinne steht, rausgibt, sondern die Rohinformationen, so dass dann jemand zum Beispiel eine Applikation entwickeln kann, die bestimmte Statistiken auswertet und das vielleicht irgendwie in Kontext setzt mit der Lokation oder wie auch immer. Ja, also das ist das Konzept für Open Data. Was wir machen, und zwar, wenn wir jetzt wieder beim Feldjägerbericht sind, hat er damit nichts zu tun. Also dieser Feldjägerbericht würde in seiner Publikation niemals unter diese Open Data Kriterien fallen. Ja, das sind zwei Probleme. Das eine ist halt, was macht man mit den Rohinformationen, wenn man vom Staat eben solche statistischen Informationen zum Beispiel bekommt? Und das andere ist dann die Aufgabe der klassischen Medien. Wie gehe ich um mit Dokumenten, die ich habe, die entweder nicht öffentlich waren vorher oder vielleicht auch öffentlich? Das gibt's ja.
Darf ich dazu auch noch etwas sagen?
Gerne.
Also, ich hatte das Gefühl, Journalisten fühlen sich etwas angegriffen durch das, was WikiLeaks macht. Journalisten sind unentbehrlich für die Interpretation von vielen Dokumenten, politischen Vorgängen, und wir sind auf die angewiesen. Aber sie haben kein Interpretationsmonopol. Ich sage jetzt mal auch als Wissenschaftler. Für uns ist es wichtig, möglichst viele Daten zu haben, wenn wir zum Beispiel politische Prozesse nacharbeiten. Wenn wir einen Doktoranden daran setzen, der diese Kundesgeschichte mal gründlich aufarbeitet. Da sind wir sehr dankbar, wenn Dokumente zugänglich sind. Oder nehmen Sie Open Data. In den USA wird das heute benutzt, etwa von Wahlforschern, um herauszubekommen, welche Segmente der Gesellschaft, welche Parteien finanzieren, ob es da Zusammenhänge gibt zwischen Finanzierung und späterer Begünstigung. Und solche Geschichten können Journalisten, die in der Tagespolitik sind, überhaupt nicht leisten. Und dafür eignet sich hervorragend die Auswertung von Rohdaten des Staates.
Aber gibt es beim Staat tatsächlich sowas wie Rohdaten? Also was Journalisten besonders gut können, ist ja auch die Qualität einer Quelle einschätzen. Und dann müsste man mal wirklich ins Detail gehen, wie die Quellen bzw. die Daten auf die Seite von WikiLeaks kommen. Könnt ihr das gewährleisten, dass ihr da keinem faulen Zauber auffliegt? Seid ihr tatsächlich in der Lage, sagen wir mal, wie eine große Nachrichtenagentur, wie eine Redaktion, die daraufhin wirklich ausgebildet ist und Erfahrungen gesammelt hat, so etwas zu prüfen?
Also ich bin der Meinung, dass wir wesentlich besser in der Lage sind, als jede klassische Redaktion, diese Inhalte auf Echtheit zu prüfen. Das ist ja das, worauf wir spezialisiert sind.
Das musst du aber jetzt erklären.
Also wir arbeiten ja unter der Prämisse, dass alle unsere Quellen anonym sind. Das heißt, wir haben schon eigentlich den schwerstmöglichen Ausgangspunkt, was die Verifizierung von solchem Material angeht.
Aber ihr kennt die Quellen.
Nein, wir kennen
die auch nicht. Wir können ja dann beurteilen, ob sie was taugen.
Ja, das ist ja was eben in dem Verifizierungsprozess dann getan werden muss. Der splittet sich auf in zwei große Bereiche. Das eine ist ein rein technischer Verifizierungsprozess, der auf einer forensischen Ebene sich Materialien anschaut.
Erklär mal.
Also das ist zum Beispiel, wenn jemand jetzt ein Dokument erstellt, dann gibt es Metainformationen in diesem Dokument, in denen ist vorgehalten zum Beispiel, wann dieses Dokument erstellt wurde, wann das letzte Mal verändert wurde. Wenn jemand mit einem Bildmanipulationstool, also mit irgendeinem Werkzeug, eine Software, die es dafür gibt, dann Scan manipuliert, dann hinterlässt das Spuren. Es gibt verschiedene einfach technische Dinge, die man neutral aus einem Dokument rausziehen kann, um zu sehen, ob dieses Dokument in den Kontext passt. So, und dann gibt es natürlich die inhaltliche Prüfung. Das ist dann der zweite Teil. Und das sind ganz normale Journalisten, die dort mit uns zusammenarbeiten. Also wir reden für beide diese Prozesse von 800 bis 1000 Leuten, die wir in einem etwas losen Netzwerk haben und fragen können, konsultieren können zu bestimmten speziellen Fragen. Und diese Menschen können dann eben auch inhaltlich prüfen. Das beginnt dann damit, dass man einfach bei der Organisation anruft, ja, wo das Dokument angeblich herkommt und um eine Stellungnahme fragt, bis hin zu dem, dass man ganz klassisch wie jeder andere Journalist auch eben dieses Dokument einordnet und schaut, gibt es bekannte Zitate, passt das Dokument inhaltlich, ist das stimmig mit dem, was man sonst weiß. Also das ist der ganz normale Prozess und da arbeiten wir dann auch wie jede andere Nachrichtenagentur oder jedes andere Medium auch. Allerdings eben mit wesentlich mehr Leuten und aus meiner Sicht wesentlich spezialisierter.
Mit wie vielen Leuten?
naja, 800 bis 1000 Leute, die in diesem Netzwerk sind, an Leuten, die wir kontaktieren können, um bei der Verifizierung zu helfen.
Das heißt, an der Verifizierung des Kundusdokuments hat dann auch wirklich der ganze Apparat zusammengearbeitet.
800 bis 1000 Leute arbeiten niemals an einem. Das sind aber halt Leute aus mit den verschiedensten Hintergründen. Das können Menschenrechtsanwälte sein oder können eben Leute sein, die sich mit bestimmten Behörden gut auskennen, ja, oder auch Leute, die einfach nur sehr gut telefonieren können. Also das,
okay, und die ein paar kommen zu von euch denen, und lassen sich von euch sozusagen, die bewerben sich bei euch und mit ihren Qualitäten und dann stellt ihr die an.
Ja, so endlich. Ja, so in der Art lief das. Am Anfang wurde diese Gruppe von Leuten wurde relativ früh gegründet. Wir arbeiten jetzt im Moment daran, Mechanismen zu entwickeln, die uns in Zukunft erlauben, mehr Leute einzubinden dafür, sodass auch unsere Arbeit transparenter wird, was das betrifft. Und wir eben wesentlich mehr Journalisten zum Beispiel mit einbeziehen können.
Ist euch bei der Prüfung der Dokumente schon mal ein Fehler unterlaufen? Also was ja immer durchs Netz geistert, ist dieses Beispiel vom Steve Jobs und...
Ja, also...
Was war das für ein Beispiel, wenn ich gerade mal fragen darf? Steve Jobs, Erkrankung?
Ja, da geht es um einen gefälschten AIDS-Test von Steve Jobs. Der wurde gezielt gestreut, unter anderem bei uns und auch an der amerikanischen Börse, um einen Einfluss zu nehmen auf den Aktienkurs von Apple. Das passiert ja relativ häufig. Dadurch, dass niemand weiß, wie es ihm gesundheitlich wirklich so geht, ist das ein beliebter Trick, um dort wirtschaftlich irgendwas zu verändern. Diese Fälschung war nicht schlecht gemacht und wurde uns damals zugespielt. Dann unsere technische Prüfung hat ergeben, dass dort einige Sachen nicht stimmig sind. Auch die inhaltliche Prüfung hat dann eigentlich Fragen aufgeworfen und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es sich da um eine Fälschung handelt.
Habt ihr auch eure Hitler-Tagebücher gewissermaßen bekommen?
Ja, wir haben das natürlich publiziert und das ist ganz wichtig, weil wir das als eine Fälschung exponieren wollten, um sicherzustellen, dass nicht irgendjemand anders drauf reinfällt. Und das ist das, was ein bisschen das Missverständnis vielleicht ist. Am Anfang hat das für viel Kritik gesorgt, weil die Medien gesagt haben, man muss sehr genau hinschauen, was wir da publizieren und es sind auch Fälschungen dabei. Das ist aber klar als Fälschung markiert. Und es ging in diesem Fall und auch in einer Handvoll anderer Fälle eben darum, sicherzustellen, dass niemand anders dieses Dokument, was zirkuliert wird, für voll nimmt.
Dieser CIA-Bericht, der jetzt, den ihr jetzt geleakt habt, der ist aber...
Ja, wir haben, also...
Kannst du ganz kurz erzählen, weil das ist auch noch so ein super Beispiel.
Also wir haben jetzt vor einigen Wochen, das war Ende März, haben wir einen CIA-Bericht der Red Cell geleakt. Das ist eine Einheit innerhalb des CIA, die nach dem 11. September gegründet wurde, um kreative Lösungen zu finden für Probleme, die der CIA so hat oder wahrnimmt. In diesem Bericht geht es darum, dass man in den USA eben der Meinung ist, dass die Deutschen etwas kriegsmüde werden bei dem Afghanistan-Einsatz oder das potenziell passieren kann und dass wir nicht mehr oder dass die NATO nicht mehr darauf bauen kann, dass die Deutschen aufgrund ihrer Ignoranz und Gleichgültigkeit gegenüber dieses Themas eben diesen Einsatz tolerieren. Und welche Möglichkeiten es gibt, für die CIA Einfluss zu nehmen auf unseren Willen dort in Afghanistan eben die Truppen zu behalten. Und in diesem Papier werden verschiedene emotionale Aspekte abgearbeitet, mit denen man die Deutschen dafür motivieren könnte, weiter diesem Einsatz zuzustimmen.
Also was bei uns in unserer Kultur besonders gut wirkt, wenn man es
genau,
benutzt,
das strategisch. Es geht um Frankreich und um Deutschland. Das sind die beiden Nationen, die dort genannt werden. Es geht auch um Holland. Also es wird gesagt, es besteht diese sogenannte Gefahr eines Holland-Effekts, weil die Holländer sich gerade erst extrem explizit gegen den Krieg ausgesprochen haben. Die Kanadier zum Beispiel haben sich ja auch gerade zurückgezogen aus Afghanistan oder haben angekündigt, dies jetzt zu tun. Und man sieht eben, das Problem, dass dieser ganze Einsatz dort aufgrund mangelnder Beteiligung zusammenbricht.
Und dieses Dokument kann man auf eurer Website, kann jeder im www lesen.
Ja, das gibt's auf wikileaks.org, ist dort verlinkt auf der Frontseite, ist extrem wichtig zu lesen, gerade auch im Zusammenhang mit der Ansprache von unserer Kanzlerin, ja auch diese Woche.
Ich wollte Sie auch fragen, Herr Kleinstäuber, wenn man das hört, hat man den Eindruck, dass oder könnte man den Eindruck haben, dass das Internet und seine Möglichkeiten uns da eine ganz neue Dimension von Öffentlichkeit und von der Art und Weise, wie wir bestimmte Dinge öffentlich machen können, wie wir sie auch öffentlich interpretieren können, gebracht hat. Würden Sie das auch so unterschreiben? Ist das tatsächlich so ein Paradigmenwechsel, der da stattfindet mit dem Netz, mit der Digitalisierung?
Im Prinzip ja, wobei wir eben sehen müssen, dass das Internet auch von Geheimdiensten oder von Ordnungskräften genutzt werden kann, um ihrerseits wiederum den Einzelnen auszuforschen. Das ist also, was das anbetrifft, ein ambivalentes Instrument. Aber das, was wir bisher besprochen haben, ist ja, dass die bisherige Geheimhaltung des Staatsapparates zunehmend erodiert wird. Und ich kann mich nicht erinnern, zum Beispiel, dass Originaldokumente der CIA in dieser Geschwindigkeit in die Öffentlichkeit gekommen sind. Es gab immer natürlich Diskussionen darüber, was die CIA macht, aber in der Vor-Internet-Zeit hatte dann vielleicht mal eine Redaktion eine Fotokopie vorliegen. Aber dass das in dieser Form weltweit zur Verfügung gestellt wird, das ist einzigartig, das hat eine ganz neue Qualität. Lassen Sie mich noch einen letzten Satz sagen. Wenn Sie dieses CIA-Dokument tatsächlich lesen, ja, sind Sie eigentlich erschüttert. Erstens, weil Sie sehen, dass ein auswärtiger Geheimdienst meint, sich in innere Verhältnisse der Bundesrepublik einmischen zu können. Und zweitens, weil dieses Dokument von erbärmlicher Qualität ist. Das wirkt wie ein Penela, der versucht hat, Stimmungslagen in Europa zu beschreiben. Also wenn das die CIA ist, ich hoffe, die hat mal bessere Zeiten gesehen.
Ja, Sie hören weiter auf die Radio Wissen, den Zeit-Online-Talk mit unseren Gästen Tina Klopp, Daniel Schmidt und Hans-Joachim Kleinstäuber. Ralf Müller-Schmidt am Mikrofon. Und ich sage nochmal, wer mitdiskutieren möchte, kann es auch tun auf unserer Twitter-Seite. Twitter/dradiowissen und da kann man dann einfach @dradiowissen mitdiskutieren, uns Fragen stellen, auch hier in die Runde. Zum Beispiel habe ich hier eine ganz interessante, die offensichtlich anschließt an das, was wir am Anfang diskutiert haben. Da schreibt ein Hörer, vielleicht auch eine Hörerin, ist doch eigentlich ganz einfach, öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen. Tina Klopp, ist eigentlich ganz einfach.
Tja, das wäre schön, wenn man das immer so trennen könnte.
Na, ich finde aber, dass zum Beispiel in der Eloge, die wir jetzt auf WikiLeaks gehört haben, das ja ein bisschen mitschwingt, als ob es eigentlich ganz klar ist. Also es gibt kein zu viel an Transparenz, sobald es um staatliche Institutionen geht. Und das Internet ist auf dem Weg zur Aufklärung, zu unserem Verständnis dessen, was wir wissen müssen, um als Staatsbürger zufrieden zu sein, ein unerlässliches Instrument. Ist das nicht ein bisschen schlicht? Also ich meine, es ist ja auch immer wieder vorgebracht worden, dass diese ganzen Transparenzinitiativen auch einen gegenteiligen Effekt haben können. Daniel, wenn man zum Beispiel denkt, wenn ihr diese Dinge dort jetzt in immer weiterem Maße transparent macht, veröffentlicht, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Es gibt ja auch Gesetze. Man muss ja auch sagen, dass ihr damit ja auch gegen geltendes Gesetz zum Teil jedenfalls verstoßt. Dass das die Akteure, die ihr da ins Licht der Öffentlichkeit bringen wollt, eigentlich animiert, sich immer weiter aus dieser Öffentlichkeit zurückzuziehen und dann, wenn sie etwas öffentlich sagen, nur noch strategische Floskeln von sich geben, weil sie wissen, dass die wirklichen harten Entscheidungen dann noch weiter in die Hinterzimmer vertagt werden müssen.
Also es ist wichtig, ganz grundlegend zu verstehen, dass wir ja nichts veröffentlichen, was irgendjemand gesagt hat oder so, sondern das behandelt hier nur Dokumente. Also es geht nicht darum, dass öffentlich weniger Statements gemacht werden oder dass die Menschen sich zurückziehen und nicht mehr das sagen, was wirklich kritisch wäre oder so, sondern es geht nur um harte Dokumente, die auch in irgendeiner Art und Weise zu einer Institution gehören. Da sehe ich nicht, dass sich daran was verändert. Es ist vielleicht eine Frage dessen, ob man in Zukunft die Deutungshoheit behalten will und vielleicht mehr Richtung Transparenz geht und Sachen offenlegt, ohne dass man von uns dann gezwungen wird, diese offenzulegen. Prinzipiell, was diese Debatte mit öffentlichen Daten nützen und den privaten Daten, die geschützt gehören, angeht, ist halt immer sehr schwierig zu sagen, wo ist da diese Grenze, die verläuft. Also ab wann sind private Daten und wenn jetzt jemand seine Steuern hinterzieht im großen Stil, dann ist das, wenn man das belegen kann über Kontoinformationen zum Beispiel, wie wir das ja beim Bankhaus Julius Bär hatten, dann sind das auch private Daten von irgendwem. Aber wo ist eben diese Schmerzgrenze?
Wo zieht ihr die Grenze? Nehmen wir mal jetzt das notorische Beispiel Zumwinkel.
Es werden ja auch private E-Mails teilweise veröffentlicht. Ne?
Es ging um Steuerhinterziehung eines Privatmannes, der als allerdings dann Topmanager natürlich auch Teil der öffentlichen Diskussion, des öffentlichen Lebens war. Habt ihr da Kriterien, wo ihr die Grenze zieht? Würdet ihr, sagen wir mal, dann auch eine Steuererklärung, die ihr für nicht richtig haltet, veröffentlichen, wenn ihr glaubt, dass da geht es ums große Ganze, das ist für alle wichtig?
Also das grundlegende Problem, was wir haben, ist, dass natürlich es so viele hypothetische Möglichkeiten gibt, was uns für Dokumente erreichen, wo man dann vielleicht eine solche Abwägung auf menschlicher Ebene treffen könnte. die können wir gar nicht alle durchdenken. Dafür sind wir viel zu beschäftigt. Und in der Praxis gibt es, denke ich, keine einzige Veröffentlichung, die wir haben, wo nicht klar ist, wo auch das öffentliche Interesse ist, selbst wenn damit auch die Privatsphäre sicherlich einiger Leute eingeschränkt wurde oder kompromittiert wurde. Rein praktisch ist das Problem so noch nicht aufgetreten, dass wir irgendwas bekommen hätten, was rein privater Natur gewesen wäre, wo wir eine solche Entscheidung hätten treffen müssen. Wir wollen prinzipiell auch diese Entscheidung eigentlich nicht treffen, denn wir verstehen uns nicht als eine Organisation, die beurteilen sollte, was relevant ist oder nicht, sondern diese Beurteilung müsste eigentlich der Bürger selbst beziehungsweise müssten die Medien vornehmen, die eben dieses Dokument dann in den richtigen Kontext setzen oder das Dokument über ihre Aufmerksamkeit auch bewerten, was die Relevanz angeht.
Herr Kleinstäuber, als Politikwissenschaftler, wie bewerten Sie die Glaubwürdigkeit einer Organisation wie WikiLeaks, die ja letztendlich als NGO, also als Nichtregierungsorganisation, auch eine Privatinitiative, also es ist ja letztendlich eine private Initiative von Privatleuten. Trauen Sie denen wirklich zu, dass sie so differenziert arbeiten können, wie Daniel Schmidt das gerade geschildert hat?
Ja, und ich bin beeindruckt davon, wie sorgsam die bisher mit den Dokumenten umgegangen sind. Wir haben ja gehört, wie die verifiziert werden. Wir haben auch gehört, dass man ihnen Fälschungen unterschoben hat und dass sie das auch haben dann herauskriegen können. Das ist eben eine entscheidende Veränderung in den letzten 30 Jahren, dass Organisationen der Zivilgesellschaft, NGOs, sehr viel stärker sich in die Politik eingemischt haben als jemals zuvor. Das ist ein Prozess, der hat vor und ohne das Internet begonnen. Es hat sich aber gezeigt, dass viele dieser internationalen NGOs eben eine ganz ähnliche Organisationsstruktur haben wie das dezentral vernetzte Internet. Und von daher stärken die sich auf beiden Seiten. Insofern können wir heute sagen, das ist ja nicht nur WikiLeaks, wer hier aktiv ist, das ist Abgeordnetenwatch.de, das ist Lobby Control, das ist Transparency International. Und das sind für meine Begriffe die Instrumente, mit denen die Bürgergesellschaft sich wehrt gegen die Omnipotenz des Staates. Und das ist auch sehr gut.
Ich habe doch mal eine kleine Frage, vielleicht auch an Sie, Herr Kleinstäuber. Es ist natürlich so, dass diese NGOs sich ihre eigenen Regeln setzen. Ne? Und wir finden das jetzt alles gut, was die machen. Es werden aber auch wirklich private E-Mails da veröffentlicht, wo Leute betroffen sind, die zum Beispiel im Kontakt standen mit diesen Personen. Es werden auch Bilder von Familienmitgliedern veröffentlicht, die sich dagegen nicht wehren können. Hier finden wir das gut, aber wäre es nicht eigentlich so, dass man das nicht zu einem Grundsatz allgemeinen Handelns machen kann. Es sind auch vorstellbar andere Organisationen, die auch Sachen leaken und veröffentlichen, wo wir es vielleicht nicht so gut finden. Und dass eigentlich die Gesellschaft schon gefragt wäre, da auch mitzubestimmen in irgendeiner Form.
Genau so ist es. Wir müssen ständig diskutieren, wo die Grenzen zwischen Offenheit und Privatheit liegen. Da gibt es auch mal Überschreitungen und Missbrauch. Ich will jetzt nicht einzelne Mails kommentieren. Das, was ich bei WikiLeaks gesehen habe, insgesamt, ja, bezieht sich auf öffentliches Leben und nicht auf die Privatheit einzelner Leute, es sei denn, sie sind hohe Funktionsträger. Und dann finde ich, ist das in Ordnung. Aber ich wollte auch zu der Diskussion vorher noch mal sagen, politisches Handeln kann nicht nur in Öffentlichkeit geschehen. Also wir haben beide Prinzipien, das der Offenheit und das der Verschlossenheit. Der Bundestag zum Beispiel, das steht im Grundgesetz, muss öffentlich tagen, ja. Niemand käme aber auf die Idee, bei den Kabinettssitzungen unserer Kanzlerin eine Fernsehkamera aufzubauen und sozusagen das in die Welt hinauszustrahlen. Ja. Politisches Regieren bedeutet auch Aushandlungsprozesse, Kompromisse, Diskutieren von Alternativen. Das kann man nicht öffentlich machen. Und es ist gerade die Aufgabe der NGOs, hier eben auch sorgsam zu teilen zwischen der notwendigen Öffentlichkeit und auch dem Respektieren von Verschlossenheit, denn nur dann können Staaten auch handlungsfähig bleiben.
Daniel, wenn ich das richtig verstehe, ihr habt ja sozusagen das Prinzip, ihr veröffentlicht alles, um nicht euch den Vorwurf auszusetzen, dass ihr da entscheidet und auswählt. Habt ihr trotzdem vielleicht auch darüber debattiert oder Ideen, wie man diese Entscheidungsprozesse demokratisieren könnte?
Das ist primär natürlich was, über was wir ständig reden. Also das ist einer, der mit jeder Veröffentlichung, bei der einer der beteiligten Menschen vielleicht ein bisschen Bauchweh hat oder wo man sich fragt, wie grenzwertig ist das jetzt, kommt diese Debatte natürlich auch immer wieder auf. Und das ist ja auch was, wie Herr Kleinstäuber schon gesagt hat, was wir, eine Debatte, die wir führen müssen, um ständig neu zu definieren, wo die Grenzen liegen eigentlich. Und das ist eben was bei unserer Arbeit, was wir auch erzwingen, diese Debatte, weil es eben viele Dinge gibt, die grenzwertig sind, die vielleicht eine Grenze überschreiten, die es vorher gab oder die man angenommen hat. Aber aus unserer Sicht ist gerade diese Debatte auch wirklich etwas, was sehr wichtig ist. Im Hinblick auf die Informationsgesellschaft, eine Gesellschaft, in der wir mit dem Internet leben müssen, wo viel mehr Informationen unterwegs ist, auch über uns, private Informationen, wo vielleicht Bürger heute erst lernen, welche verheerenden Folgen auch das Aktivsein in sozialen Netzwerken haben kann, mit Daten, die man nie wieder wegbekommt. Die ganze Vernetzung, das sind ja auch, sind alles Lektionen, die Menschen heute lernen müssen im Übergang in eine Gesellschaft, die eben geprägt wird über Informationen und wo auch Informationen den höchsten Wert darstellen wird.
Tina, meinst du nicht, dass es da sowas gibt wie so eine Transparenzideologie auch? Also ich meine, es gibt ja, wir sehen ja auch auf jedes Unternehmen, jedes große, jeder Global Player hat mittlerweile einen Corporate Blog, ja, wo man dann eben aus dem Unternehmen heraus gewissermaßen unterhalb des Radars der Unternehmensführung Diskussionen blockt, man sich sehr transparent gibt, ist da nicht die Gefahr, dass es im Netz auch zu einer Attitüde wird? Jetzt rede ich noch nicht von WikiLeaks, also ihr seid jetzt mal für einen Moment raus, aber der Trend im Netz, der geht doch auch in die Richtung.
Manchmal nehme ich da auch eine sehr starke Überzeugung wahr, auf der richtigen Seite zu stehen. Ich muss sagen, für mich ist das ein absolutes Dilemma-Thema. Also es gibt, man muss wirklich beide Seiten sich angucken und es gibt da keine klare Antwort. Und ich finde das sehr, sehr schwierig, weil ich würde letztendlich auch immer sagen, dass mich Geheimnisse misstrauisch machen und da möchte ich wissen, warum hält das jemand geheim und ich möchte an diese Informationen kommen. Ich habe aber auch natürlich großes Verständnis für Menschen, die Privates privat halten wollen. Und es ist ein Dilemma.
Darf ich da auch mal intervenieren und ein praktisches Beispiel geben? Abgeordnetenwatch.de, also die Plattform, wo Bürger an Abgeordnete Fragen stellen können. Auch hier gibt es Grenzprobleme. Fragen, was privates Leben anbetrifft oder wir hatten kürzlich ein Paderastenproblem da und so. Abgeordnetenwatch arbeitet hier mit einem Kuratorium.
Ist das auch eine NGO, Herr Kleinstäuber?
Natürlich, ja. Klar. Okay. Klassische ist aus mehr Demokratie hervorgegangen, was auch eine der großen NGOs ist. Und sobald es dort zu Grenzfällen kommt, dann wird das einem Kuratorium vorgelegt von 10, 12 Honorationen, zu denen ich auch zähle. Ich meine nicht damit, dass ich honorig bin. Ich meine einfach nur ältere Leute mit einer gewissen Lebenserfahrung. Und die kommentieren das dann. Da sind Juristen dabei und ehemalige Politiker und so weiter. Ja. Und meistens kommt man dann eben zu einer Lösung. Das ist zum Beispiel eine Form, wie die neuen Herausforderungen des Internets eigentlich mit Uraltlösungen, nämlich mit so einer Art Jury, ja, dann angegangen werden, hat in den vergangenen Jahren ganz gut geklappt.
Hier habe ich einen interessanten Tweet gerade von Philipp Banse, der sich direkt an Sie bzw. über Sie, Herr Kleinstäuber, ein bisschen beschwert. Nämlich sehe ich hier, Professor Kleinstäuber kennt offenbar WikiLeaks nicht gut. Und jetzt kommt Daniel Schmidt auch gleich mit ins Spiel. Nämlich dort sind und werden jede Menge persönliche Daten Unbeteiligter veröffentlicht.
Tja, das mir wäre jetzt nicht bekannt, wo hier sehr viele Informationen, die nur private Unbeteiligte betrifft, veröffentlicht wurden. Wir haben einige dieser großen Massenleaks ja gehabt, zum Beispiel die BNP-Membership-Liste, vielleicht ist das, was Herr Banse da anspricht. Das ist die Mitgliederliste einer nationalsozialistisch geprägten Partei in England. Dort sind natürlich zum Beispiel auch Kinder mit drauf, die von ihren Eltern dort als Mitglied in dieser Partei angemeldet wurden. Das hat jetzt natürlich, das ist eine sehr private Information. Auf der anderen Seite ist es ein Bestandteil unserer dokumentierten Historie, dass diese Kinder dort Mitglied waren. Und vielleicht haben die irgendwann die Möglichkeit, ihre Eltern zu fragen, warum sie missbraucht wurden, um die Mitgliedszahlen einer Partei zu schönen, in einer Statistik oder wie auch immer. Also es gibt natürlich immer Grenzbereiche, die hier mit jeder Publikation oder mit vielen Publikationen auch angeschnitten werden, aber ich sehe immer noch nicht, dass es hier zu einer massenhaften Verletzung von privaten Rechten kommt.
Herr Kleinstäuber, ich formuliere die Kritik mal noch ein bisschen des Hörers um im Hinblick auf Ihren Standpunkt. Ist die Öffentlichkeit, also das Wissen um Informationen aus Institutionen, insbesondere politischer Herkunft, ein so hohes Gut, ein so überragend wichtiges Gut, dass da so Kleinkram wie persönliche Daten Unbeteiligter keine Rolle spielen darf?
Überhaupt nicht. Es geht hier jeweils um sagen wir, das Spannungsfeld zwischen Öffentlichem und Privatem. Und das müssen wir auch ständig neu definieren und daran arbeiten. Und ganz sicherlich hat es hier auch zu Übergriffen geführt. Also da war ja die Kritik, ich kenne WikiLeaks nicht, na gut, das muss ich hinnehmen. Das Zweite ist, ich habe nie gesagt, dass WikiLeaks nicht auch Informationen aus der Privatsphäre übernimmt. Entscheidend ist, dass das von öffentlichem Interesse ist. Entscheidend ist, dass das etwas zu tun hat mit unserem politischen Leben. Dann wird nämlich das Private öffentlich. Ja, und da müssen wir auch sehen, unsere Politiker, unsere Prominenten, unsere Wirtschaftsführer haben alle auch ein Recht auf Privatheit, aber sie sind für unser soziales Zusammenleben so wichtig, dass an bestimmten Punkten das von öffentlicher Bedeutung ist. Und diesen Punkt zu finden ist sicherlich nicht immer leicht, darüber diskutieren wir hier ja auch.
Genau.
Ich möchte nochmal sagen, dass wir reden zwar jetzt hier über die Probleme von konkreten Veröffentlichungen, aber was meiner Meinung nach auch die absolut bahnbrechende Bedeutung ist von WikiLeaks und hoffentlich auch anderen Bewegungen, auch in einer analogen Welt, die sich dem anschließen, ist ja auch sowas Präventives, ja, also dass man das Gefühl hat, es werden Sachen publik und wenn Leute sich irgendwo absprechen und wenn da Sachen passieren, die nicht okay sind und wenn jemand gerne seine Geheimnisse für sich behält, dann steht da permanent in der Gefahr, dass das doch veröffentlicht wird. Und das finde ich auch nochmal einen ziemlich wichtigen Punkt.
Aber ist dieser Robin Hood-Effekt, also dass da die WikiLeaks durch den digitalen Sherwood Forest streifen und die Übeltäter dann, ob sie wollen oder nicht, an den Pranger stellen, nicht auch gefährlich? Also du hast eben auch dieses Beispiel eines Dokuments ja nicht ohne Zufall genannt, wo Nationalsozialismus steht. Ja, dann habt ihr ein Beispiel, Kundus. Das sind immer große Dinger. Krieg, Menschenrechte, Nationalsozialismus, die euch in gewisser Weise ja auch immer ein bisschen sakrosankt machen gegen Kritik, weil ihr immer sagen könnt, naja, hier ist das ein so überragend moralisch-politisches Thema im Hintergrund. Das wird schon stimmen. Sie werden es schon zum Guten wenden, die Leute von WikiLeaks, die wir ja so genau gar nicht kennen. Ich frage dann nochmal, wer kontrolliert hier den Kontrolleur? Also muss nicht auch, weil Sie so eben das Loblied gesungen haben, generell der Nichtregierungsorganisation Professor Klein-Stoiber, irgendwie so etwas wie WikiLeaks, perspektivisch jedenfalls, dann zumindest also rechtlicher Kontrolle unterworfen werden? Oder ist das jetzt der ganz falsche Gedanke?
Wenn das eine Frage an mich ist,
ja.
Also NGOs organisieren die Bürgergesellschaft. Bisher haben die, wie ich finde, insgesamt einen segensreichen Einfluss. Natürlich müssen die sich auch untereinander kritisieren. Natürlich gilt es, dass wir wissen müssen, woher die ihr Geld bekommen. Wir müssen auch wissen, dass die um öffentliche Aufmerksamkeit konkurrieren. Also sicherlich wird es hier auch mal mit NGOs Schwierigkeiten geben. Insgesamt meine ich, dass sie eine Bereicherung des politischen Prozesses sind. Und das müssen wir in dieser Form dann auch akzeptieren. Gilt ganz sicherlich auch für WikiLeaks.
Daniel also, Schmidt scharrt schon mit den Füßen hier am Tisch.
Ja, also nur um das gesagt zu haben, das, was wir machen, ist ja nicht gesetzlich verboten oder in irgendeiner Art und Weise zweifelhaft.
Sondern doch, zum das, Teil, klar. Ja, das ich meine, beruht ein geheimes alles, Dokument ist ein geheimes Dokument,
das,
da gibt es ein
alles, Gesetz alle zu, Publika-
und veröffentlicht das.
Na, alle die Frage ist ja, welche...
Der Kundesbericht war ja nicht aus Versehen nicht veröffentlicht, gut, sondern ein militärisches Geheimhaltung.
Welche Relevanz hat diese Geheimhaltungsstufe für mich als Bürger des Internets? Und wo halte ich mich jetzt überhaupt auf in der Welt, wenn ich in den USA bin? Welche Relevanz hat für mich die Einstufung eines deutschen Geheimdienstes? Überhaupt keine. Genauso wenig wie mich in Deutschland hier interessieren muss, ob das US-Militär etwas als geheim klassifiziert hat. Ich bin kein Mitglied dieses Militärs. Ich habe nirgends unterschrieben, dass ich mich an diese Geheimhaltungsstufe halte. Also das ist ja die Frage. Das ist
ein bisschen abenteuerlich, Daniel.
Nein, das ist aber ja genau das, auf was es in der globalen Welt rausläuft. Wir haben am Internet ist nicht nur ein Nationalstaat beteiligt. Wir arbeiten als Organisation unter anderem in Schweden. In Schweden gibt es Gesetze, die mich in meiner Arbeit schützen. Es gibt auch in den USA das First Amendment, das es mir ermöglicht, solche Dinge zu publizieren. Also das ist ja genau das, was die Debatte im Internet eben hervorbringt, dass wir uns überlegen müssen, und das muss sich wahrscheinlich erst jedes Land auf der Welt überlegen, Wie harmonisieren wir das, was das Internet bringt, mit dem, wie wir in einem Nationalstaat bestimmte Gesetze verstehen oder bestimmte Sachen einordnen?
Das ist jetzt ganz interessant. Also du deklarierst dich sozusagen als Bürger der Welt Internet, wo eben die Gesetze, die als Bürger der Bundesrepublik Deutschland zu gelten haben, so ohne weiteres nicht akzeptierbar sind.
Also das Internet ist global und viele Gesetze, nationalstaatliche Gesetze, sind nicht aufs Internet abbildbar. Das ist der Grund, warum wir so viele Probleme heute haben mit der Auslegung von Gesetzen, die aus dem letzten Jahrtausend stammen und gar nicht abbildbar sind auf ein Medium wie das Internet.
Machen ja übrigens Unternehmen auch genau so. Ne? Die legen den Hauptsitz natürlich auch dahin, wo es für sie die günstigsten
Regeln ist. So funktioniert auch Offshore-Banking, indem ich mein Geld dahin lege, wo es gesetzliche Rahmen gibt, die es für mich sehr attraktiv machen. Und deswegen registriere ich vielleicht meine Firma in Panama. Ja, das sind ja keine anderen Taktiken, mit denen man da arbeitet. Und die Informationsgesellschaft wird global. Es wird alles, die EU ist ein Beispiel dafür, dass es sich auch alles weiter auflockert hier oder auflöst, was nationalstaatliche Verantwortlichkeiten angeht. Das ist das, wo wir uns hinentwickeln und eine langfristige oder mittelfristige Frage, die geklärt werden muss.
Jetzt muss aber der Politikwissenschaftler ran, weil jetzt kommt, das war schon eine starke These, ne, was das Internet sozusagen als Motor der Internationalisierung, der Transnationalisierung von Rechtsnormen angeht. Sehen Sie das auch so, Herr Kleinstäuber?
Naja, Herr Schmidt hat ja nur Fakten beschrieben. Die Arbeit von WikiLeaks lässt sich offensichtlich durch nationales Recht nicht einhegen. Das müssen Regierungen, das müssen Geheimdienste auch feststellen. Und von daher sind offensichtlich durch die Globalisierung, die auch einsetzte, bevor das Internet zu einer Weltmacht wurde, sind durch die Globalisierung neue Rahmenbedingungen geschaffen worden. Wir haben schon gehört, das erleichtert die Steuerhinterziehung, das erleichtert es, Unternehmensführungen dort unterzubringen, wo sie am wenigsten kontrolliert werden. Und es bedeutet eben auch, dass die Bürgergesellschaft sich wehren muss mit inzwischen globalisierten Tools. Und dazu gehört auch WikiLeaks.
Ich kann das gut nachvollziehen. Ist da nicht ein Riesenproblem im Hintergrund? Weil doch, was Sie jetzt beschreiben, im Grunde eine Entwicklung der Entrechtlichung von internationalen Beziehungen ist. Und dass wir dann am Schluss so etwas haben wie Nicht-Regierungsakteure, die wir überhaupt nicht mehr nach rechtlichen Maßstäben, ja, jetzt schütteln hier schon alle den Kopf, damit man sich das auch mal vorstellen kann im Publikum, was hier los ist, aber die dann tatsächlich nur noch nach moralischen Kriterien und nicht mehr nach rechtlichen Kriterien beurteilt werden können.
Sie haben völlig recht. Ein führender amerikanischer Rechtswissenschaftler sagt, dass es im Internetzeitalter nicht mehr das bisherige nationale Recht gibt. Er sagt Codes instead of Laws, also es gibt dann nur noch internationale Übereinkünfte über das, was man machen kann und das, was unmoralisch ist. Insofern müssen wir vieles ganz neu definieren und da sind wir auch noch ganz am Anfang und das geht weit über Medien und Journalismus natürlich hinaus, da sind auch wir Wissenschaftler gefordert.
Wie kann so, ich würde gerade mal gleich, Daniel, aber nochmal hören von Professor Kleinstäuber, wie er sich das vorstellt. Also was wir jetzt sozusagen der nächste Schritt, um nicht jetzt Kontrolle auszuüben, aber was hier eben hier so schön als Einhegung, so etwas Pflegendes im Hinblick auf dieses Netz, was sich da jetzt entwickelt, durchsetzen könnte.
Also im Zusammenhang mit der globalen Bedeutung des Internets sprechen wir seit Jahren von Governance. Also man kriegt die Dinge nur in den Griff, wenn man alle Beteiligten, das sind Regierungen, das sind Wirtschaftsunternehmen und das ist die Zivilgesellschaft. Wenn man die an einen runden Tisch setzt und sagt, hier sind die Probleme, Kinderpornografie zum Beispiel, ja, lass uns gemeinsam zu Lösungen, vielleicht zumindest Minimallösungen kommen. Das sind möglicherweise die Entscheidungsprozesse in der Zukunft. Es hat zum Beispiel bei den Vereinten Nationen schon eine Internet Governance Working Group gegeben, die genau nach diesen Verfahren arbeitet. Ja, und so wird möglicherweise in Zukunft internationale Politik aussehen.
Ja, ist sehr optimistisch, ne? Weil ich meine, exekutive Möglichkeiten bestehen ja auch, wenn Sie jetzt das UN-Beispiel, das ist ja gerade das große Problem der UN, dass sie die eben nicht hat und dann letztendlich bei der Durchsetzung auf dem Boden der Tatsachen auf nationale Gesetzgebung, auf nationale Exekutive angewiesen ist.
Sie haben völlig recht. Ich war gefragt worden, in welche Richtung das gehen könnte. Und da habe ich Modelle, die angedacht wurden, habe ich jetzt mal vorgestellt.
Daniel. Also nochmal, um das zu sagen, es geht immer noch nicht darum, dass es keine nationalstaatlichen Gesetze gibt, die das Ganze abdecken. Es gibt überall auf der Welt Staaten, die haben eine bessere Pressefreiheit und es gibt andere, die haben eine schlechtere Pressefreiheit. Und jetzt ist ja die Frage in der globalen Entwicklung, dort wo wir hinkommen, wo kommen wir an? Kommen wir in einer Welt an, in der es eben Gesetze gibt, die die Presse besser stärken? Oder in der es ein globales Verständnis von einer Pressefreiheit gibt, das stark ist oder eins, das schwach ist? Und wir versuchen eigentlich nur über das positive Herausstellen der nationalstaatlichen Gesetze mit einer guten Pressefreiheit zu zeigen, welche Vorteile das hat innerhalb dieser globalen Welt und wie man damit etwas verändern kann. Und damit auch ein Zeichen zu setzen, dass die richtige Entwicklung eigentlich in diese Richtung wäre für ein globales Verständnis.
Tina, du hast es eben sicher nicht zufällig das gute Gefühl genannt, was man hat, wenn man sieht, wie solche NGOs wie WikiLeaks arbeiten. Ist das Internet vielleicht auch da ein doppelschneidiges Instrument, als es uns auch suggeriert, ja, so die Illusion einer tatsächlich, als ob wir uns so in einem finalen Aufklärungsstadium der Menschheitsgeschichte befinden, universelle Transparenz, wir stehen kurz davor.
Ganz am Anfang.
Aber immerhin, als ob sozusagen wir so auf einem linearen Weg in Richtung einer vollständig transparenten Welt stünden.
Also finde ich, diese Frage ist viel zu groß, zu sagen, das Internet jetzt normativ zu beurteilen.
Versuch
das ist
doch
jetzt
mal eine
gut,
große Antwort.
Oder, ja, mit. Da habe ich Schwierigkeiten mit. Aber ich glaube, natürlich bildet sich im Netz ganz viel ab, was es auch vorher schon gibt. Und genauso die Probleme, aber auch die Chancen der Vernetzung und der Erreichbarkeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Probleme, die wir jetzt haben, Rechtsstandards zu finden, gibt es ja in allen anderen Bereichen auch. Sei es jetzt irgendwie Steuerfreiheit auf Flugbenzin oder sei es irgendwie der Weltbetriebsrat. Das ist ja nichts anderes, als dass man viele Probleme nur noch global lösen kann und da zu guten, klugen, das Gemeinwohl fördernden Lösungen kommen muss. Das ist eine Entwicklung, würde ich mal sagen, die einfach nur beschleunigt wird dadurch, dass es das Netz gibt und Informationen noch schneller vernetzt werden.
Ich habe hier noch einen Tweet vorliegen mittlerweile von unserem geneigten Hörer Philipp Banse, der schreibt, finde WikiLeaks gut, also so viel ist richtig gestellt, Problem Doppelpunkt, eine Güterabwägung zwischen öffentlichem Interesse und persönlichen Rechten ist mit der Datenmasse kaum möglich.
Das ist natürlich ein realistisches Problem. Und deswegen, ich sagte ja vorher schon, wir bekommen ja auch ständig neue Erkenntnisse, wir debattieren das auch intern permanent. Wir suchen natürlich auch immer nach Möglichkeiten, hier unsere Richtung zu optimieren oder eben vielleicht in Zukunft in der Lage zu sein, gerade bei größeren Datensätzen zu überlegen, was könnte man davon so weit anonymisieren, weil es vielleicht irrelevant wäre, dass man darüber jemanden rein private Daten vielleicht schützt. Das ist einfach ob des Aufwands relativ schwer machbar im Moment. Das heißt nicht, dass es vollkommen ausgeschlossen ist, dass wir dafür Wege finden werden in Zukunft. Also
Und Professor Kleinstäuber, um das, ich sehe schon, wir sind fast am Ende unserer Stunde, aber so viel Platz ist noch. Man braucht natürlich auch die richtigen Politiker dazu. Im Grunde ist Netzkompetenz jetzt auch seitens der politischen Akteure gefordert, wenn man sich das jetzt nochmal vergegenwärtigt, worüber wir heute gesprochen haben.
Absolut richtig. Unsere Berufspolitiker haben die Veränderungen durch das Internet bis heute weder begriffen, noch haben sie angemessen darauf reagiert. Die haben immer noch das traditionelle PR-Verständnis von Politik. Also insgeheim überlegt man sich Strategien, mit denen man an die Öffentlichkeit geht. Und zunehmend müssen sie feststellen, dass wir auch ein Wissen gewinnen über das, wie sie diese Strategien entwickeln. Und da werden sich aber die Politiker darauf einstellen. Es wird eine nächste Generation von internetaffinen Politikern geben. Und dann wird das Spiel von vorne beginnen.
Daniel, was ist denn so im Moment bei WikiLeaks in der Pipeline? Also ich warte ja auf interessante Dokumente von Goldman Sachs zum Beispiel. Kannst du uns was verraten?
Also zu denen wäre mir jetzt nichts bekannt. Wir haben allerdings ja seit Dezember, seit wir in diesem Sparbetrieb sind, aufgrund der Finanzierungssituation knapp 30 Einsendungen am Tag bekommen. Wenn man jetzt vielleicht sagt, dass die Hälfte davon nicht publiziert werden wird, weil das irgendwelcher Quatsch ist, den uns jemand geschickt hat, dann sind es aber immer noch extrem viele Dokumente, die da hinten rausfallen demnächst. Und es wird ein bisschen was zu Afghanistan zum Beispiel geben. Es gibt verschiedene andere Aspekte, die noch abgedeckt werden.
Okay, wikileaks.org behalten wir im Auge. Tina, wir sollten noch ein bisschen über unsere Kooperation sprechen. Zeit Online, ihr bringt ja auch immer unser Audio ziemlich bald im Anschluss an die Sendung, dann auf eure Seite. Da muss man ein bisschen erzählen, wie das funktioniert. Die lieben Kollegen in im Kölner Studio bei D-Radio Wissen werden das gleich dann fertig schneiden und dann kann man das komplett als Podcast, als AOD, also Audio on Demand, auch nochmal auf unserer Seite finden. Von da aus geht es dann direkt zu euch zur Zeit online und wird dann da auf die Seite gebracht. Ist eine prima Sache und dass das hier so mit Twitter gut funktioniert, freut mich immer ganz besonders, weil ich das Gefühl habe, dass so das gute alte Phone-In, also dass das Telefonieren da so eine Nachfolge gefunden hat, die auch viel Tweet Spaß in. Macht. Genau, so ist das. Ich sage danke an meine Gäste hier, an Tina Klopp von Zeit Online, Daniel Schmidt von WikiLeaks und in Hamburg war uns zugeschaltet der Politikwissenschaftler Professor Hans-Joachim Kleinstäuber. Im Studio Gastgeber war Ralf Müller-Schmidt und ich wünsche noch einen schönen Tag mit D-Radio Wissen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.